Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefan Meyer für die Mitarbeit bei dieser Folge und wünschen ihm alles Beste zum Geburtstag.
Die Wiener Jüdin Lucy von Jacobi, Jahrgang 1887, war ursprünglich Schauspielerin und als solche stellt sie der Hamburger Anzeiger vom 15. Juni 1925 auch noch vor. Bereits während der Jahre des Ersten Weltkriegs, nach dem Tod von Sohn und Mann, hatte sie sich jedoch überwiegend auf das Schreiben verlegt und avancierte während der Jahre der Weimarer Republik zu einer gefragten Reporterin, Reiseautorin und Filmkritikerin in Zeitungswesen und Rundfunk. Ab 1928 arbeitete sie als Redakteurin für die angesagte Berliner Abendzeitung Tempo, bevor sie 1933 ins Exil gehen musste. Zunächst über Prag nach Florenz, wo sie kurzzeitig eine Pension führte, schließlich nach Kurelia im Tessin, wo sie Krieg und Nazi-Herrschaft überlebte. Noch ganz freiwillig auch schon nach Italien gezogen, hatte es von Jacobi auch im Frühjahr 25, von wo sie einen sizilianischen Reisebericht in den hohen hanseatischen Norden schickte. Ob auf die südliche Sonne bei diesem Trip Verlass war, weiß Rosa Loy.
Palermo. Und mitten in der Primavera Siciliana. Ich schlage morgens die Augen auf und reibe sie mir ungläubig. Sollte uns etwa der Mann am Schalter irrtümlich Billets nach Sibirien statt nach Sizilien verabreicht haben? Von meinem Bett aus sehe ich weit übers Meer bis an den Monte Catalfano, der den schönen Schwung der Conca d'Oro, der goldenen Muschel, im Norden beschließt. Grau hängen die tiefen Wolken herab, graue lange Wogen schlagen an das Ufer. Unheimlich grau und fern stehen drüben die nackten Felsen im Meer. Ultima Thule, nickte ich trübselig zu der steilen Höhe hinauf, die ein Sarazenenkastell trägt. Sie sieht aber weiß Gott aus wie ein Bild aus dem Nibelungenfilm, wo er am isländischsten ist. Palermo, du eisiger Fels im Meer, variiere ich schaudernd und ziehe meine Arme fröstelnd unter die warme Decke zurück. So bin ich nun in großen Eilmärschen vor dem Novemberhimmel geflohen, der 9 Monate im Jahr über Hamburg hängt. München strahlte in allem Glanz der Vorfliederzeit, aber es wehte noch ein kühles Lüftchen von den Bergen. Mir aber steckte ein unbändiges Verlangen nach verschwenderischer Sonne im Blut. In Florenz wehte niederdrückende Föhnluft, am Abend plattert es aus dem Vollen. Und ob auch am nächsten Morgen ein geradezu bayerisch-blauer Himmel über der Medicea-Stadt lachte, ich habe das Vertrauen verloren. Ich lasse selbst das in mailigster Sonne strahlende Rom hinter mir, das Schwalben überschwirrte und steige erst in Neapel aus. Die Züge sind viel leerer, als man um diese Zeit erwarten kann. Und trotz des heiligen Jahres hat man oft das Coupé allein für sich. Neapel zeigt sein hinreißendstes Gesicht. Nur im Krater des Vesuvs stürmt es. Die gelbseidene Fahne der Schwefeldämpfe wird wild nach allen Richtungen hin zerblasen. Das verderbliche schwarze Geröll ist desto wärmer, je tiefer man hineinwühlt. Pompeji, Herculanum und das oft verschüttete und immer wieder mit Ameisentreue neu aufgebaute Torre del Greco liegt so fern am Meeresufer, dass man die tobende Kraft nicht fassen kann, die feurige Asche kochendes Wasser mit so wilder Wut und in so ungeheuren Mengen über Täler und Hügelzüge geschleudert hat, dass die Städte tief begraben wurden, dass noch heute hoch über manchen verschütteten Straßen Kostbarkeiten und Kunstschätzen die Pflugschar geht und unendliche Gärten von Orangen, Zitronen und Mispeln unter ihren Wurzeln uralte Kultur und menschliches Gebein verbergen. Aber am nächsten Tag regnet es in Neapel. Warum schämt sich jeder Mensch, von Italien nach Hause zu schreiben, »Meine Lieben, hier regnet es ebenso griesegrau wie daheim«? Es ist scheins Ehrensache, Italien nur lachend und leuchtend zu erleben. Aber schließlich muss auch die italienische Erde ab und zu getränkt werden, und das hat der gute Petrus in diesem Jahr ausgiebiger als sonst besorgt. Wir besteigen um 7 Uhr abends die Argentina, lassen Capri hinter uns und fahren durch das grüne Feuer der Schiffsspur südwärts nach Palermo. Es war Neumond, der Himmel ohne Stern, aber um das ganze Schiff tanzten hunderte grün funkelnde Kugeln im weißen Schaum. Am Morgen sah ich durch die offene Schiffsluke von meinem Bett aus die geliebte Sonne strahlend über den endlosen Wassern aufgehen. Aber am nächsten Tage regnete es wieder. Erst als wir um die Ecke von Messina bogen und das Mare Tirreno mit dem Mare Ionio vertauschten, da erst leuchtete der Himmel in wolkenloser griechischer Bläue. Vorbei an Skylla und Charybdis, deren Wirbel die Sizilianer so bildhaft Garofano, die Nelke, nennen, vorbei an der Insel der Sirenen, ja, auf diesen Inseln, diesen Bergen wohnen noch heute die Götter. Ob die Felsen gleich von den Ruinen der Normannenkastelle und Araberburgen gekrönt sind, Taormina hat vergessen, dass es mehr als 100 Jahre lang Mueslia hieß. Es hat an Robert Giscard vergessen, dessen Nachkommen noch hier leben, aber es hat nicht vergessen, dass es einst Taormenion war, die Stadt der Sicula. Auf fast 2,5 Jahrtausende schaut diese wundervolle kleine Bergstadt zurück. Der Punische Krieg hat sie geschüttelt, Spartacus mit seinen rebellischen Sklavenhorden hat sie durchbraust. Ihre Berge heißen noch heute nach den Göttern Griechenlands, deren Altar sie waren. Die Wege in den Felsennestern heißen noch heute etwa Via Apollo Arcageta oder Via Timoleone. Und das grüne Gewucher, das mit gelb und roten Blüten über die Schroffen hängt, nennt der Bauer Barba di Giove, Bart des Jupiter. Diese Erde ist mit Griechenlands bestem Blut gedüngt. Über diese Klippen irrte Odysseus. Wir fahren an den 7 Kyklopeninseln vorbei und am Bach der Galatea. Vor der kleinen Insel des heutigen Syrakus, vor den gewaltigen Mauern des alten, meerbeherrschenden Syrakus, weitet sich in unendlichem Ultramarin das Ionische Meer. Die Sonne geht hinter dem von Giganten getürmten Euryalos zur Küste, sie vergoldet das Papyrusdickicht der Kyane-Quelle und zwischen Castel Maniacke, das Karl der V. mit den ungeheuren Felsblöcken des Tyrannen Dionysos ausbauen ließ, und Plemyrion fallen rosige Flocken der Dämmerung ins tiefe Blau des Griechenmeeres. Es ist ein Vorurteil zu glauben, Sizilien wäre zu warm für den Sommer. Im Winter gehört es den reichen Leuten. Törichterweise sind gerade im Frühling die Preise erhöht worden. Aber sie sind noch jetzt sehr erschwinglich. Mit den 50% Ermäßigung, die die Primavera Siciliana gibt, fährt man hier erster Klasse, so billig wie daheim vierte Klasse. Und in Italien hat jeder aus irgendeinem Grund 30-70% Ermäßigung. Wer die Julisonne auf Berg- und Heidewanderungen zu lieben vermag, dem wird es hier gewiss nicht so heiß sein. Es ist nicht wärmer als bei uns. Es war noch kein Abend, an dem ich die schützende Deckehülle hätte entbehren können. Jedenfalls kann man jungen, eindrucksfrohen Menschen nicht genug zu einer Sizilienreise raten. Besonders, solange die billigen Karten der Primavera Siciliana ausgegeben werden. Das Leben selbst ist genauso teuer wie bei uns. Der Sizilianer steht auf dem Standpunkt, wiederkommen wirst du ja wahrscheinlich nicht so bald, drum ziehe ich gleich so viel aus dir heraus, wie ich kann. Man muss also handeln, was einem zuerst schwerfällt, aber es ist des Landes so der Brauch. Sie sind überdies sehr liebenswürdig, und wenn man dem Kutscher, der 10 Lire verlangt, 2 Lire in die Hand drückt, so nimmt er auch das mit stoischer Fassung hin. Der Palermitaner zum Beispiel fragt ja nie, was bekommen Sie? Die Stadtfahrt jeder Länge kostet 2 Lire, gleich 35 Pfennige. In Norditalien hat man Taxameter. Vor meinen Fenstern steht der marmorne Archimedes mit dem Rennspiegel und späht nach der Römerflotte hinüber in den Hafen. Syrakus, Juni 1925.
Das war die große Carmen Consoli im Dialekt aus Catania.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.